Was warst du für ein Kind?
Ich glaube, ich war ein super Kind. So, also,
ja, du bist doch relativ stark tätowiert.
Ja, genau. Aber das war das Erste. So, ich bleibe hier für immer, ich bleibe hier nicht stehen, egal was alle reden, ich werde weitergehen. Und ich habe mich da irgendwann dran gewöhnt, aber das ist halt, wie gesagt, da habe ich eine dicke Haut bekommen. Das war, ist dann auch.
Aber ich meine, heute kannst du auch sagen, so what? Ne? Das hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin.
Ich bin da so stolz drauf. So, weißt du, wenn ich mir so, guck mal, ich habe irgendwie damals, bis ich nach Hamburg gezogen bin, ich habe irgendwie 3 Alben gemacht. Auch wenn ich jetzt auf YouTube gehe, so natürlich sind das nicht die geilsten Songs. So, natürlich ist das so, aber ey, was haben denn andere Leute gemacht? Mittlerweile habe ich mit vielen schon drehen dürfen, von denen ich früher Fan war. So, ich habe mit Kool Savage drehen dürfen, auch so ein Capital Bra, was jetzt auch so ein bisschen holpriger war in der Zusammenarbeit, aber trotzdem ist das halt ein Typ, den habe ich mit 14, 15 die ersten Male gehört. So. Und ja, ich glaube, dass diese Menschen, die immer nur auf ihr eigenes Wohlergehen schauen und immer nur ihren eigenen Benefit aus Sachen ziehen wollen. Ich glaube, die werden vielleicht auf einem kurzen Weg, auf dem Sprint werden die weit kommen. Aber ich glaube nicht, dass wenn man lange fruchtbar arbeiten will, so weit kommt.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Barne Beliaev. Hier in Im steht Kiel. Wo eigentlich alles für dich anfangen. Denn mit 12 oder 13 Jahren hat Barne hier gezaubert, dann hat er gerappt, dann hat er Musikvideos gedreht und jetzt mit Mitte 20 ist er in Europa, ist er in der Welt unterwegs und dreht Musikvideos und Werbevideos für ganz große Namen. Beispielsweise Doro Pesch, Karun Dauer, Capital Bra. Man kann sagen, Barne, der früher belächelt wurde, ausgelacht wurde, gemobbt wurde, hat es jetzt geschafft. Und wir wollen jetzt über diesen Werdegang einmal sprechen, auch über das Thema Resilienz. Was hat das damals mit dir gemacht? Du sagtest schon im Vorgespräch, Cybermobbing war damals noch gar nicht bekannt. Es wurde trotzdem mit dir gemacht. Du hast dich aber nicht beirren lassen, bist deinen Weg gegangen und jetzt bist du in Hamburg. Jetzt zwischen den Tagen bist du in Husum und wir sprechen miteinander. Darüber freue ich mich sehr, lieber Barne. Herzlich willkommen in Torres Tea Time.
Moin, moin.
Schön, dass du da bist.
Freut mich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du am Ball geblieben bist, damals sozusagen. Und ich habe das im Intro gerade schon mal ein bisschen erzählt, du hattest deine Anfänge wie jeder und wurdest in dieser Zeit ziemlich herausgefordert, wenn ich mal so sagen will, aber hast es durchgezogen. Und über diesen Werdegang möchte ich ein bisschen mit dir sprechen, über die aktuelle Situation bei dir und auch wie die künstliche Intelligenz auf dein Wirken sich auswirkt und wo die Reise da noch hingehen kann. Du sagtest, du hast sie und du liebst sie gleichzeitig. Ich bin ganz gespannt jetzt auf unser Gespräch und freue mich, dass du da bist. Also, hol uns doch mal ab für diejenigen, die mit dir nicht so viel anfangen können. Wer bist du jetzt Ende 2024?
Moin, ich bin Barne, gebürtiger Husumer und jetzt seit mittlerweile 7, fast 8 Jahren in Hamburg. Wie du schon gesagt hast, beruflich bin ich Kameramann. Also DOP ist die Berufsbezeichnung, Director of Photography, ganz wichtig. Und ich drehe Videos. So, ich komme ursprünglich so aus dieser Musikvideo-Ecke. Und ich glaube, das ist auch das, was ich am liebsten mache und am besten kann, Musikvideos drehen. Und bin halt jetzt über die Jahre sehr in die Werbung gegangen durch die Veränderung des Marktes, auch durch die Veränderung des Musikmarktes und auch durch die Veränderung von mir selber. Aber ich komm so aus diesem Musik-Background eigentlich.
Du sagtest zu mir eben, die Musikbranche hat sich auch verändert. Das Budget für Musikvideos ist nicht mehr da, weil es wird nicht mehr auf MTV, auf Viva geguckt und ausgestrahlt und konsumiert. Es geht alles in die Social-Media-Schiene. Also hast du dich auch entsprechend verändert. Aber lass mal über deine Beginne anfangen, die so mit 10, 11, 12 Jahren waren.
Ja.
Hier in Husum. Was warst du für ein Kind?
Ich glaube, ich war ein super Kind. So, also ich habe, glaube ich, schon immer viel gemacht. Also auch gerade durch mein Elternhaus. So, meine Eltern haben immer sehr unsere Kreativität von mir und meinem Bruder gefördert.
Was machen deine Eltern?
Mein Papa ist ursprünglich Gürtler gewesen, also hat so Kronleuchter, Türbeschläge gebaut, aber war auch immer im Herzen Musiker. Also früher in seiner jüngeren Zeit, sag ich mal, da war
Prime.
Genau, da war er lange Berufsmusiker. Ich meine, der ist gerade 80 geworden.
Heute Abend wird groß gefeiert.
Heute Abend wird groß
im
gefeiert.
Jazzclub.
Im Jazzclub Husum.
Natürlich.
Komm vorbei.
Ich strahle heute nicht.
Nicht heute, aber generell. Ja, weil mein Papa hat halt in den letzten Jahren aus seiner ursprünglichen Werkstatt einen Jazzclub gemacht, zusammen mit meiner Mutter.
Nee, des Bahnhofs.
Genau. Und deshalb war zum Beispiel Musik immer ein großer Teil. Also ich habe von früh auf an Klavier gelernt. So diese musikalische Bildung war besonders mein Papa auch immer wichtig. Und ich war schon immer ein kreativer Mensch. Also ich habe immer schon versucht oder Spaß daran gehabt, Dinge zu kreieren, zu machen. So ich war von Grund auf an kreativ. Und habe dann irgendwann angefangen zu rappen. So.
Erstmal zu zaubern.
Genau.
Erstmal zu zaubern.
Ich habe einen Zauberkasten mal geschenkt bekommen zu Weihnachten. Wie alt war ich da? 9, 10 oder sowas. Und dann hat mich Zaubern total begeistert und total bekommen. Ja. Und
wen nicht? Wen begeistert er nicht?
Und irgendwann habe ich angefangen mein erster Auftritt war bei der offenen Bühne im Speicher. Das ist normalerweise...
Gibt, glaube ich, immer noch das Format, ne?
Ich weiß es gar nicht, aber das war, glaube ich, immer der erste Dienstag im Monat. Und da konnten so MusikerInnen auftreten, also so Bands. Und dann habe ich da halt als kleiner Junge gesagt, kann ich hier auch mal zaubern? Und dann habe ich da einen Zauberauftritt gemacht. Und das hat jemand gesehen und hat dann gefragt, ey, würdest du auch mal bei uns auftreten? Und auf einmal, so Mundpropaganda gerade hier auf dem Land... Ja. Und auf einmal ging das los mit den Zauberauftritten. Und dann habe ich mir als kleiner, so echt 11-, 12-Jähriger, so ein Programm überlegt, der Restaurantkritiker. Und dann bin ich hier durch Nordfriesland getingelt und habe Zauberauftritte gemacht. Und da auch...
Schon Geld verdient?
Ja, ehrlich. Ja, mittlerweile ist das ja verjährt wahrscheinlich. Aber ja, ich habe da im jungen Alter... Ja. wirklich viel Geld für bekommen. Also für einen Zauberer war das natürlich günstig. So, das war, glaube ich, ein Win-Win für beide Seiten. Günstig irgendwie eine halbe Stunde so ein Show-Act bekommt.
Ja.
Aber so das ging da schon früh los. Und das habe ich auch lange gemacht. Eigentlich bis zu meinem Abitur, bis ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich gezaubert. So, das war mein Job neben der Schule. Also dann auch gerade so in der Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern, Hochzeiten.
Ja. Ja.
So, das war geil. So, und also dann bin ich nach Hamburg und da hat das dann... Ich wollte das erst weitermachen, aber da wollten die Leute dann Webseiten haben mit Videos und dann wurde das muss professioneller und alles. Und weißt du, hier in Nordfriesland...
Wird hier in der Provinz halt schnell vergessen, ne, dass die Welt da draußen eine ganz andere ist. Und
genau.
Das hast du wahrscheinlich auch schnell realisiert.
Genau, und das Job. Genau, und das war dann halt auch, dann hat es mir so ein bisschen den Spaß auch dran genommen. So, und dann halt sowieso Ausbildung angefangen und so. Und heute zauber ich immer noch gerne betrunken für...
Also heute Abend wird gezaubert.
Ja, vielleicht so zum Beispiel auch am Heiligabend, an Weihnachten. Da wird dann auch irgendwann zu späterer Stunde mal ein Trick rausgeholt. So, das mache ich immer noch gern.
Gut.
Und nach dem Zaubern ging es dann, wie gesagt, habe ich dann irgendwann die...
Das Rappen für dich.
Das Rappen, genau.
Da warst du aber auch erst 12, 13.
Ja, da war ich auch noch jung.
Wie erfolgreich war das?
Boah, also anfangs gar nicht. So das... ich habe ja, oder was heißt ich, wir sind ja eine Generation, ich bin jetzt 26, so wir waren so mit die Ersten so dann bei Facebook und all sowas. Und der Fehler war halt, dass ich damals Rappen cool fand. Ich wollte auch so coole Ketten haben und diese Autos und all das. Ich habe Eminem, Dr. Dre und so all die gesehen und ich wollte einfach nur Hip-Hop machen. Und hab dann so Cover-Songs gemacht, die am iPad von meinem Papa da so richtig schlecht aufgenommen und direkt halt auf YouTube hochgeladen. So, und hab dann so Schabos wissen, wer der Babo ist, als viel zu junger direkt ins Internet gefeuert. Und das war halt ein Fehler.
Ich meine, Justin Bieber hat auch so angefangen, ne?
Mhm.
Hat seine Songs bei YouTube hochgeladen und wurde entdeckt. Es kann ja funktionieren.
Ja, genau, es kann funktionieren. Bei mir hat es damals nicht funktioniert. Und das hat halt auch echt viel Gegenwind gegeben. So, und da.
Warum und von wem?
Oh, ey, von vielen Menschen. So, das hat dann auch so eine Gruppendynamik angenommen. Das ist ja dann auch einfach so. Ich muss auch im Nachhinein, ich bin vom Grundding niemand böse, der da irgendeinen Mist geschrieben hätte. Ich hätte es wahrscheinlich auch über irgendwen anderen damals gemacht, weil das war natürlich total bescheuert. Und dann sitzt da so ein kleiner Junge, der da irgendwie irgendeinen Scheiß rappt Und
also wir reden von vulgären Texten und so weiter.
Also, ja, also zum Beispiel, also eine Situation, die so sehr ausschlaggebend war, da hat ein Typ, der war schon ein paar Jahre älter als ich, so aus Ostenfeld kam der, glaube ich, oder so, der hat mich dann zu einem Rap-Battle herausgefordert. Und Rap-Battle, ich weiß nicht, ob du das damals kennst, so VBT und sowas, ob dir das was sagt. Es gibt halt so Rap-Battles, wo man so richtig coole Punchlines gegen
wo man sich gegenseitig disst.
Disst, aber das muss nicht böse sein.
Nein,
das
auf kann einer kreativen
auch,
genau, Art und
das
Weise.
Kann auch cool sein. Ja. So, aber ich habe halt damals, ich war da noch nicht so drin und ich dachte, okay, mit diesem Rap-Battle ist jetzt gemeint, wir machen uns richtig doll fertig.
Ja.
Und dann haben wir so irgendwie Sonntag 18 Uhr wird das hochgeladen und so alles so bei Facebook und so. Und dann haben so da Leute Kommentare und hier und so. Und da war, ich war da wahnsinnig jung und ich habe dann halt wirklich so einen ganz, ganz peinlichen Song gemacht, wo ich so irgendwie über Waffen und also ich weiß nicht mal, was ich da alles. Und er hat halt wirklich einen richtig coolen auf so einem jazzigen Beat und hat so mich richtig cool gedisst. So, und dann ist halt, dann steht so ein Lauffeuer da. Und gerade denn so Facebook und sowas alles, das ist dann, das ist gemein. So, aber
ja. Es ist etwas anonymer, als das Face-to-Face zu machen. Trotzdem kann man immer sehen, wer schreibt das. Trotzdem
ja, klar.
Fühlen sich natürlich sehr viele sicher im Netz, im sozialen Netz. Man kennt es trotzdem heute noch.
Ja. Klar, natürlich, es gibt es heute noch, aber ich glaube, heutzutage ist auch trotzdem immer mehr ein Bewusstsein dafür da, wie scheiße das eigentlich ist.
Zumindest bei Menschen, die einen gewissen Intellekt haben.
Ja, ja, klar, natürlich, also diese Online-Hetze, die ist natürlich immer da, die wird auch immer da bleiben.
Aber es hat sich eine Dynamik damals entwickelt.
Genau.
Hattest du einen Künstlernamen?
Beliaz.
Die sich gegen Beliaz nachher ausgesprochen hat.
Genau. Und dann habe ich damals einen Kollegen kennengelernt und der hat dann gesagt so, ey, komm, wir machen es zusammen. So, und der
auch
dachte
Husum?
Ja, auch aus Husum, Mo. Und der dachte auch am Anfang, dass ich einfach nur so ein kleiner Junge bin, der Aufmerksamkeit will. Ja, und der einfach cool sein will und alles. Mhm. Und ich wollte einfach nur rappen. Ich fand rappen geil und alles da außen rum. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben einen Song geschrieben zusammen, Ich bleibe. Das habe ich mir auch hier, das war mein erstes Tattoo. Ich
ja,
bleibe.
Du bist doch relativ stark tätowiert.
Ja, genau. Aber das war das erste. So, ich bleibe hier für immer, ich bleibe hier nicht stehen, egal was alle reden, ich werde weitergehen. So, und das haben wir rausgebracht dann und dann waren auf einmal so, gab natürlich immer noch Leute, die sich drüber lustig gemacht haben, aber dann hat es so ein bisschen geschiftet und dann fing es halt an, dass Leute das auch anerkannt haben, dass ein 14-Jähriger trotzdem weitermacht und sich da so ein bisschen gegen anstellt. So.
Woher hast du denn diese mentale Kraft auch genommen mit 12, 13, 14, wo man ja gerade in einer starken Persönlichkeitsentwicklung sich auch befindet? Wo hast du da die Kraft hergenommen? Weil ich stelle mir das nicht einfach vor, weil du bist ja auch weiterhin zur Schule gegangen. Dir war bewusst, was Leute über dich denken, was sie über dich labern, was sie ganz öffentlich über dich schreiben.
Ganz ehrlich, ich glaube, das war Glück. So,
ich meine, wir kennen andere Extreme, was mit solchen Mobbing-Geschichten passieren kann.
Auf jeden Fall. Und das ist lustig, weil das ist bis heute ganz oft ein Thema, zum Beispiel mit meinem Mitbewohner, mit dem ich in Hamburg zusammen wohne. Wir kennen uns auch schon seit über 10 Jahren. So, der sagt da auch immer so, ey, so das. Oder wir haben oft Gespräche, so wo ich dann halt auch sage, ich habe keine Ahnung, was in mir damals das ausgelöst hat, dass ich weitermache. Weil ich kenne auch viele Beispiele von Leuten, die das bricht. Und das ist bis heute, glaube ich, eines der prägendsten Charaktereigenschaften von mir, dass ich damals genau das nicht hatte, sondern sich bei mir irgendwas in mir, und ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß nicht, ob mir das so vorgelebt wurde von meiner Familie, so mein Vater war da auch immer ein großes Vorbild für mich, so der kommt aus ganz armen Verhältnissen und der hat sich immer durchgebissen, so vielleicht ist mir das in die Wiege gelegt worden, aber ich bin da super dankbar drüber und das ist bis heute immer so, wenn ich irgendwo dran scheitere oder wenn ich irgendwo merke, so es klappt nicht, so dass irgendwas in mir ist, dann so ey, jetzt erst recht so.
Ich meine, dein Papa wurde jetzt 80, vor 12, 13 Jahren war er auch schon fast 70. Was dachte er denn über die ersten musikalischen Ergüsse seines Sohnes?
Oh, der war immer stolz. Der hat das immer. Der hat das immer unterstützt, egal was. So, wir haben auch, vor anderthalb Jahren auch zum ersten Mal ein Konzert zusammen gespielt.
Schön.
So, da habe ich, das ist ja dieses Boys and Girls Are Back in Town im Speicher von Thomas Lorenzen und da bin ich immer aufgetreten. Das ist auch heute Abend, da kann ich leider ja nicht hin, wegen dem Geburtstag. Und ich habe vor 2 Jahren, weil ich habe lange nicht mehr gerappt, so, dann habe ich Papa gefragt, ey Papa, kann ich im Jazzclub einmal ein bisschen üben mit Mikro und auf einer Anlage? Und er so, klar. Und dann habe ich geübt und auf einmal Papa angefangen mitzuspielen. So.
Schön.
Und dann war ich so, ey, tritt mit auf. So, cool. Und Papa war da immer stolz. So, der hat da immer hintergestanden, so egal was. Und ich habe ja auch damals das meinen Eltern nicht gesagt, so mit diesen Facebook-Kommentaren und so. Da, dass darüber
um die redet. Zu schützen?
Ja, auch mich
oder
selber.
Oder weil es peinlich war?
Es war mir auch peinlich so, weißt du. Das ist auch jetzt im Nachhinein, ich habe da ja auch richtig peinlichen Kram ins Internet hochgeladen. So, dass,
ist das noch da? Findet man das?
Nee.
Internet vergisst ja grundsätzlich nicht, aber es gibt ja auch Möglichkeiten zu löschen.
Ja, ja.
Aber wenn du dann zurück in die Schule gegangen bist, du wusstest, was nachmittags, was abends im Netz passiert und dann bist du ja physisch am nächsten Morgen wieder da und weißt, dass deine Mitschüler so haten online. Ich stelle mir das super schwierig vor.
Das war,
ich bin da vielleicht auch sensibler, aber...
Das waren gar nicht so groß die Leute von der Schule, also auch teilweise, aber in der Schule habe ich das gar nicht so doll mitbekommen. Das war echt so viel in dieser Internetwelt. Und lustigerweise ist es bis heute immer noch, wenn ich ins Aristos oder in die Blockhütte gehe, so um die Weihnachtszeit, irgendeiner kommt immer mit Billards und so.
Ja.
Also es ist immer noch irgendwo da.
Ja.
Und ich habe mich da irgendwann dran gewöhnt, aber das ist halt, wie gesagt, da habe ich eine dicke Haut bekommen. Das war, ist dann auch...
Aber ich meine, heute kannst du auch sagen, so what? Ne? Das hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin.
Ich bin da so stolz drauf. So, weißt du, wenn ich mir so, guck mal, ich habe irgendwie damals, bis ich nach Hamburg gezogen bin, ich habe irgendwie 3 Alben gemacht. Auch wenn ich jetzt auf YouTube gehe, so natürlich sind das nicht die geilsten Songs. So, natürlich ist das so, aber ey, was haben denn andere Leute gemacht? So, weißt du, und da, ich habe da irgendwie, ich habe auch so viel über Themen geschrieben, auch über Mobbing-Themen habe ich geschrieben. Ich habe auch über, als der beste Freund meines Vaters an Leukämie verstorben ist oder so. Ich habe mich da viel mit Themen beschäftigt und habe die in die Musik gepackt. Und ich bin da wahnsinnig stolz drauf. So, das ist, und von daher auch wenn das nicht die geilsten Sachen sind und einige Sachen auch peinlich sind, so auch wenn ich teilweise mir jetzt Sachen anhöre, so, aber ey, ich habe da halt meine Pubertät drin verarbeitet, das ist ganz geil.
Und du bist angefangen, du hast was gemacht,
ja.
Und das war mit 22 Jahren auch so, du hast gerade deine Ausbildung beendet zum Mediengestalter und straight away Selbstständigkeit.
Ja.
Also du bist ja ein Mann, der nicht lange zögert, der einfach macht.
Ja, so, das ist das, ich glaube so ein bisschen so an das Gesetz der Anziehung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So, ich bin da irgendwie, ja. Für mein Leben hat sich das einfach immer bestätigt. So, und ich habe an dem Punkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hatte ich noch keine großen Kunden. Da hatte ich im Prinzip noch nicht viel. Ich hatte so ein kleines Netzwerk in Hamburg.
Ja.
So, ich bin halt gerade erst angekommen. So, ich bin halt.
Und es gibt auch den ein oder anderen Mediengestalter.
Ja, das war ja vor allen Dingen das Ding, weißt du, ich habe ja hier in Husum so durch das Rappen kannten mich da ein paar Leute und ich habe dann so auch für die Nachtschicht und so mal ein Video gedreht und so, weißt du, und ich bin so als 18-Jähriger dann nach Hamburg gegangen und war so wirklich mit großer Brust und so und dachte so, ey, ja, das, was ich jetzt hier in Husum gemacht habe, das mache ich jetzt in Hamburg genauso weit und habe da dann relativ schnell gemerkt so, ey, hier hat niemand auf dich gewartet. So, und
bist du ein ziemlich kleiner Fisch.
Ja, ja, und ich hatte damals keine Freunde da, so, das hat echt auch ein bisschen gebraucht, bis ich in Hamburg angekommen bin und es ist halt ein riesen Haifischbecken. Und als ich die Ausbildung beendet habe, da hat es halt gerade angefangen, da habe ich im Monat mal vielleicht, keine Ahnung, 400-500 Euro verdient, wenn es richtig gut lief.
Mhm.
Und dann habe ich nach der Ausbildung mal geguckt, was muss ich denn so bezahlen, was kostet denn so Miete, was kostet denn so alles. Ja. Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, so, ey, das klappt so nicht.
Mhm. Mhm.
Und dann habe ich meine Wäsche aufgehangen und stand auf dem Balkon und ich habe damals im 8. Stock gewohnt, so bis zu den Krähen habe ich geguckt, so über Altona und ich war so, ey Barne, du bleibst hier und es klappt schon. So, es klappt. So, ich hatte auch keinen Plan.
Bleib hier.
Ja, ja, so. Und vor allen Dingen das Geile war, das war ja 2020 dann. Also mein erstes selbstständigen Jahr war direkt Corona. So, ich habe im Januar mich selbstständig gemacht. Und
dann ging es bis März rund.
Und dann bis März war Abfahrt und dann so. Und ich habe aber trotzdem, ich habe es richtig ehrlich dran geglaubt.
Ja.
So, und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. So, es hat geklappt.
Es wirkt zumindest so.
Ja.
Und wenn man sich jetzt so deine Flashback-Videos der Jahre, deine Dankes-Videos quasi anschaut, sieht man auch, wow. Ne? Schon geil.
Da bin ich selber manchmal beeindruckt von. Also auch, weißt du, so mein.
Darfst du ja auch sein.
So mein Traum war, also als ich in Husum war, so gerade durchs Rappen und sowas, war immer so, ey, ich will für die großen deutschen Rapper Musikvideos drehen. Das war mein Lebensziel, wo ich immer hinkommen wollte. Und das ist so eine Sache, so mittlerweile habe ich mit vielen schon drehen dürfen, von denen ich früher Fan war. So, ich habe mit Kool Savas drehen dürfen, was für mich eine Riesenehre war. Auch so ein Capital Bra, was jetzt auch so ein bisschen holpriger war in der Zusammenarbeit, aber trotzdem ist das halt ein Typ, den habe ich mit 14, 15 die ersten Male gehört. So. Und der ist in den letzten Jahren zu eines der größten deutschen Rapper aller Zeiten geworden. Ja. Man kann über ihn sagen, was man will. Aber trotzdem ist es dann irgendwie crazy, wenn ich sein Video sehe und mein Name kommt nach 3 Sekunden und steht da. Das ist schon ziemlich cool.
Und wie hast du das geschafft, da reinzukommen? In dieser kurzen Zeit auch. Was kannst du besser als andere, die schon viel länger im Business sind?
Ich glaube nicht, dass ich der beste Kameramann bin. Also gerade wenn es um dieses Technische geht und sowas. Ich kann dir sofort mein Handy aufmachen und kann dir Nummern geben von Leuten, die noch krasser und noch kreativer sind. Aber ich glaube, bei mir kommt zum einen zustande, dass ich bin gut mit Menschen. So, ich mag das, mit Menschen zu arbeiten. Für mich ist auch der Weg zum Endprodukt unfassbar wichtig. Ich kenne viele Leute, die unfassbar talentiert sind und begabt sind, aber die da auch einen brachialen Weg gehen. So, und links und rechts viel, egal wie der Weg dahin, Hauptsache das Endprodukt ist stark. Und für mich ist halt der Weg dahin auch sehr wichtig. Und ich glaube zum einen auch, dass ich gerade, wenn es um Musikvideo geht, da bin ich besser als andere einfach durch mein musikalisches Verständnis. Mhm. Mein Vater ist Musiker, ich bin mit Musik aufgewachsen, ich habe selber Musik gemacht. Ja. Und deshalb verstehe ich Musik ganz anders. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie ich da arbeite, anders ist als bei anderen Kameramännern.
Und das sehen denn ja offensichtlich auch Produktionsfirmen, die auf dich zukommen. Oder bewirbst du dich und schickst denen was hin? Hier, guck mal, das habe ich schon gemacht. Ich hätte gern mal Capital Bra.
Nee, zum Beispiel diese Capital Bra Nummer, die kam über Connection. Und die kam auch dadurch, dass ich um 20 Uhr angerufen wurde und gefragt wurde, kannst du jetzt ein Musikvideo drehen? Wir wollen in einer Stunde ein Capital Video drehen. Mhm. Und da gibt's natürlich so, der Kollege, der mich da connected hat, liebe Grüße an Tim, der hatte selber da keine Zeit und er hat dann auch gedacht, okay, wer kann sowas jetzt umsetzen? Um 20 Uhr so eine Musikvideoproduktion. Und ich konnte es dann halt auch nur umsetzen, weil ich habe dann meinen Verleiher zum Beispiel, ich brauche ja Equipment. Ich habe dann meinen Verleiher um 20.30 Uhr abends angerufen und war so, Jens, du musst jetzt zurück in die Firma kommen, ich brauche Equipment. So, der wollte gerade die Kneipe Bier trinken mit dem Kollegen und Jens ist dann aber zurück in die Firma. So, weißt du. Und
aber der macht es auch nur, weil er dich mag und weil er dir vertrauen kann. Und das hast du dir ja auch erarbeitet, auch in dieser kurzen Zeit offensichtlich.
Vertrauen ist unfassbar wichtig und das habe ich auch gelernt, so gerade auch in dieser Medienbranche oder ich glaube in fast jeder Branche ist Netzwerk am Ende entscheidend. Und ich glaube, dass diese Menschen, die immer nur auf ihr eigenes Wohlergehen schauen und immer nur ihren eigenen Benefit aus Sachen ziehen wollen. Ich glaube, die werden vielleicht auf einem kurzen Weg, auf dem Sprint werden die weit kommen. Aber ich glaube nicht, dass wenn man lange fruchtbar arbeiten will, so weit kommt. Und zum Beispiel ist Jens mein Verleiher. Bei dem bin ich seit Jahren so und der hilft mir in ganz, ganz vielen Bezügen. Also der unterstützt mich wahnsinnig viel, aber er weiß auch, ich bin treu. Er weiß auch, ich komm immer wieder zu ihm so und so, da hilft man sich. Oder auch meine anderen Kollegen Keno und Sascha, die haben eine eigene Firma, das sind Fotografen, aber wir machen fast jede Produktion zusammen. Cool. Also die ziehen mich zu deren Produktionen. Wir sind da sehr fluide, aber wir haben uns dadurch ein Netzwerk aufgebaut und das sind Leute, auf die kann ich mich zu 100% verlassen. Und ich glaube, das ist am Ende ungemein wichtig für ein Weiterkommen, dass man ein sehr intaktes Netzwerk hat.
Lass uns mal über Musikvideos sprechen.
Ja.
Das war immer dein Ziel, Musikvideos für große Künstler zu drehen. Das hast du jetzt auch vollbracht. Wie entsteht so ein Musikvideo? Wenn ich mir das so anschaue, es gibt natürlich von bis. Manchmal wirkt es sehr, sehr einfach. Manchmal wirkt es so ohne großes Konzept gefühlt. Manchmal sind das aber auch High-End-Produktionen. Wie funktioniert so ein Musikvideo? Welche Gedanken fließen da ein?
Das ist immer, was bei mir oft passiert, ist, dass bei mir in den Instagram-Nachrichten primär Rapper landen, die dann so schreiben, Bruder, was kostet Musikvideo? Und ich schreibe dann immer, oder ich bringe dann immer diesen Vergleich zurück, stell dir vor, du gehst in ein Autohaus und sagst, Bruder, was kostet Auto? So, dann guckt dich der Autoverkäufer auch an und sagt so, Alter, von bis. So, und es kommt immer ganz drauf an. So, du kannst natürlich, Musikvideo, ich habe Musikvideos für gar kein Geld gedreht. So, ich habe Musikvideos einfach nur natürlich mit der, du brauchst die Kamera und ja. sowas, aber wir hatten gerade über das Max-Video gesprochen, da du ihn ja auch kennst. So, das waren nur Max und ich, die zusammen.
Max Richard Lessmann.
Da waren wir nur zu zweit, da gab es auch kein Konzept, da sind wir losgefahren und manchmal passieren genau in diesen Momenten die schönsten Sachen. So, aber dann gibt's natürlich auch Produktionen, wo Outfits, Kostüme, Story, es, jedes Bild manchmal sogar geplant ist. So, und diese Spanne ist halt riesig. So, und das ist super schwer zu beschreiben. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass das Label oder ein Künstler kommt zu mir und sagt, ey, wir haben so und so viel Geld und wir wollen ein Musikvideo drehen. Was können wir machen?
Wie lange dauert so ein klassischer Dreh, auch für den Künstler? Wie lange ist er selber dabei und singt immer wieder das Gleiche?
Also mein längster Dreh, den ich hatte, der war, glaube ich, 23 Stunden am Set. So, also das war wirklich brachial. So, und manchmal gehen solche Drehs auch im Winter, dann bis spät in die Nacht. Manchmal dreht man komplett über die Nacht. So, also das ist wirklich von bis.
Singt der Sänger, die Sängerin, die Künstlerin, singt die oder tut sie denn nur so?
Nee, klar, da läuft immer ein Playback und dann wird dazu gesungen. Ja. Und das ist halt so in den meisten Fällen zum Beispiel auch, das sehen halt auch viele nicht. Das schönste Licht sind Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Das heißt auch gerade, wenn du so
also
zum
natürliches
Beispiel...
natürliches Licht.
Genau, und das sind natürlich die besten Lichtstimmungen, die blaue Stunde und die goldene Stunde. Und das ist zum Beispiel immer auch, wenn man dann im Ausland dreht. Du stehst meistens zwischen 3 und 4 Uhr morgens auf, fährst zu irgendeiner Location, damit du den Sonnenaufgang mitnehmen kannst. Dann bist du den ganzen Tag unterwegs, dann wird der Sonnenuntergang wieder gedreht, dann werden die ganzen Daten gesichert und sowas. Das sieht halt immer, auch mein Traum, ich wollte immer durch die Welt reisen und Musikvideos drehen. Und es sieht natürlich auch immer auf Instagram und sowas so toll und alles aus, weil du bist natürlich auch immer in den geilsten Locations. Aber der Rattenschwanz, der ist schon doll, der da dranhängt. Und also schlaf wenig, also gerade auch in den letzten Jahren. Ich habe super viel gearbeitet. Ich arbeite 7 Tage die Woche, so 40-Stunden-Wochen. So
nach drei Tagen erreicht.
Ja, ja. Also das ist, aber es ist halt mittlerweile auch gestaffelter, weil mittlerweile drehe ich gar nicht mehr so viel, wie ich es vor ein paar Jahren gemacht habe, weil die Produktion auch einfach größer werden. Und dann ist es halt sehr gestaffelt. Aber die Drehtage, die sind sehr intensiv. Also die Das ist, ja.
Warum hat sich dein Fokus auf Werbefilm verändert und nicht mehr so sehr auf die Musikproduktion?
Also wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag nur noch Musikvideos drehen, aber ich muss ja auch Rechnungen bezahlen, das Finanzamt muss bezahlt werden, Mieten müssen bezahlt werden, das Leben in Hamburg ist auch nicht günstig. Ja. Und wenn ich nur Musikvideos drehen würde, dann könnte ich, glaube ich, meinen Lebensunterhalt einfach nicht mehr so damit finanzieren.
Warum ist das so?
Na, die Budgets sind nicht mehr da. Warum? So Musikvideos werden nicht mehr eingespielt, sie werden nicht mehr so geschaut. Mittlerweile ist alles auf TikTok, auf Instagram, also Instagram, TikTok. Es wird immer mehr schneller konsumiert, so wie ich drehe zum Beispiel viel so Visualizer, so 30 Sekunden für Instagram. Aber der Trend, der geht weg von sich mal ein paar Minuten Zeit nehmen und Musikvideos gucken.
Also wir gehen auf YouTube und gucken uns mal 3,5 Minuten das neue Video an. Das machen immer weniger Menschen. Ja. Gibt es MTV noch? Gibt es Viva noch? Lineares Fernsehen grundsätzlich, da werden kaum noch Musikvideos gezeigt oder konsumiert.
Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit SDP zusammengedreht, die kennt man ja auch. Und die haben da auch...
Von Freitag bis Montag?
Genau, unter anderem. Und die haben da auch gesagt, so, weil die haben dieses TikTok-Game richtig gut für sich entdeckt. Und die haben da auch gesagt, guck mal, wir treffen uns einen Nachmittag, wir drehen da irgendwie 10, 15 TikToks, die performen besser, wir kriegen viel größere Promo, wir kriegen viel bessere Reichweite.
Ja, das wird ja auch
anstelle
sich
so,
mal geteilt, so auf diversen Accounts hochgeladen.
Genau, anstelle so ein Musikvideo zu drehen, weil dieser Rattenschwanz, du musst das planen, du brauchst Team, es ist Zeit, so.
Also diese TikToks oder diese Reels, die entstehen nicht aus einem fertigen 4 Minuten langen Musikvideo, sondern werden wirklich so geplant auch und so gedreht, dass sie maximal 20, 30 Sekunden lang sind.
Sowohl
und
als
dann
auch, ja.
5 mal 30 Sekunden anstatt 1 mal 3 Minuten.
Genau.
Okay.
Also es passiert sowohl als auch so. Also zum Beispiel auch am Set immer, wir drehen in jedem Set immer nochmal mit dem Handy eine Performance-Szene. So, es wird immer nochmal mit dem Handy gedreht. Zum Beispiel auch TikTok funktioniert wahnsinnig gut, wenn du diese Behind-the-Scenes-Sachen mit dem Handy drehst. So, also manchmal stagen wir auch. Wir haben jetzt gerade ein Riesen-Set. Da waren wir bei Cinegate in Hamburg. Das ist das größte Studio, was du da in Hamburg hast. Riesen-Set aufgebaut. Nur um mit einem Handy dann so eine, wie eine Set-Stimmung einzufangen, weil sowas halt einfach von der Performance gut ist. Bei Instagram zum Beispiel, Instagram Instagram will diesen hochformatigen Content. Instagram mag Handy nicht so gerne. Instagram will High Quality sein. TikTok ist schnell. Und überleg mal, diese Trends, die verändern sich von Jahr zu Jahr. Und ich persönlich glaube, Musikvideos so ein bisschen wie die Schallplatte. Das wird jetzt die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre erstmal keine große Relevanz haben, bis die Leute vielleicht wieder checken, ey, das ist doch ganz geil, sich mit einer Schallplatte mal hinzusetzen und mal wieder so, Vinyl hat gerade einen Boom wieder. Mhm. Und ich glaube, oder ich hoffe, das wird mit den Musikvideos dann auch so sein, dass die Leute irgendwann sagen so, ey, ich kann diesen Konsum nicht mehr, ich will mal wieder ein bisschen entschleunigen.
Und bis dahin hältst du dich mit Werbevideos über Wasser.
Ich versuch's. Aber Werbung, weißt du, Werbung ist ja auch, Werbung wird immer cooler. So, weil so die Werbung soll immer cooler aussehen. Sie muss natürlich auch cooler werden. Und du kriegst in der Werbung auch immer mehr Freiheiten. Also ich habe schon mittlerweile dreht man richtig, richtig coole Werbung, die auch richtig Spaß machen, wo man sich austoben kann. Die Kunden werden auch cooler. So. Es ist schon. Die Dynamik im gesamten Markt, ich glaube, in jedem Markt verändern sich gerade die Dynamiken sehr, sehr doll. So, wir haben gerade einen sehr, sehr großen Wandel, übergreifend in jeder
Branche. Durch die Rezipienten oder durch die KI?
Sowohl als auch. So, ich meine, also so vieles auf der ganzen Welt verändert sich gerade.
Ja.
So, also das ist, und da ist die Medienbranche natürlich auch ein großer, großer Teil dran und keiner weiß so richtig, wohin sich das entwickelt. Überleg auch diese ganzen Influencer-Märkte, was das mittlerweile für ein Riesending ist, was erst in den letzten paar Jahren so gekommen ist.
Ist da dann überhaupt noch Budget genug übrig für Menschen wie dich, für Produzenten bei dem ganzen Influencer-Marketing?
Auf jeden Fall. Ja. So, die Budgets, die verteilen sich jetzt halt nur anders.
Ja.
So, und ich glaube, da muss man auch selber gucken. Und das weiß ich auch selber noch nicht, wo ich mich da jetzt positionieren soll. Weil zum Beispiel, ich habe auch gedacht, so, ey, wenn ich jetzt anfange mit zum Beispiel, scheiß drauf, ich mache mir jetzt ein richtig gutes Handy-Setup und ich mache diese Content-Produktion, wo du am Tag vielleicht dann 3 Kunden bedienst und du machst das auf Content, du machst das auf schnell. Ich glaube, das wäre eine Geldgrube. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, wäre es unfassbar profitabel, aber das ist halt nicht mein Job. So, das ist so. Das wäre nichts, was mich glücklich macht, weil dafür ist mir dieser ästhetische Anspruch an meine Arbeit immer noch wichtiger. Und da muss man mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Wo werden deine Werbevideos, deine Werbefilme, die du produzierst oder ihr, wo werden die denn ausgestrahlt? Ist das im linearen Fernsehen? Ist das im Streaming? Ist das im Kino? Ist das auf YouTube? Ist das auf Social Media?
Sowohl als auch. Also oft macht die, also vielen sind natürlich Social Media Kampagnen.
Ist so, ne?
So, das ist, würde ich sagen, so das meiste, was ich mache. Teilweise aber auch Sachen für Fernsehen, also TV-Werbung habe ich auch schon viel gedreht.
Ist noch interessant für Firmen, für
Unternehmen? Auf jeden Fall, definitiv. Oder auch mittlerweile so Amazon Prime-Werbung wird viel gemacht, Twitch wird viel gemacht, so für diese ganzen Streaming-Dienste. Fernsehen habe ich persönlich jetzt noch nicht so viel selber, also TV-Produktion jetzt so à la Spielfilm oder sowas, das mache ich halt gar nicht, so szenische Sachen. Aber zum Beispiel ist auch mal ein Musikvideo, was ich gedreht habe, was eine Werbung war für die deutschen Schornsteinfeger, das ist mal im ZDF in den Nachrichten dann gezeigt worden und so. Also so eine Sachen. Aber ich würde sagen schon, dass ich so die meisten Sachen sind für Online-Werbung.
Ich kenne mich nur im Film wirklich nur rudimentär aus, aber YouTube, Fernsehen, würde ich sagen, wird im Querformat gedreht. Social Media, wir hatten es gerade auch schon von dir gehört, im Hochkantformat.
Ja.
Das sind ja 2 ganz unterschiedliche Einstellungen.
Ja.
Entweder stehst du da so mit dem Handy oder halt so. Wie ist das in dieser Branche? Wie wird das gefilmt, dass es möglichst crossmedial auch ausgespielt werden kann?
Boah, das ist wirklich verrückt, weil also manchmal macht man ja wirklich schon Kampagnen, wo man die Kamera ins Hochformat baut, wo du gar nicht mehr quer drehst. Aber ansonsten muss natürlich alles für Social Media kompatibel sein. Also du hast mittlerweile wirklich, würde ich sagen, bei fast jedem Verleiher in den Monitoren immer so ein Overlay mit den Hilfslinien für 9:16.
Heißt, das Bild muss eingefangen werden in diesem 9:16 Format.
Genau, also man...
Also das, was hauptsächlich passiert, muss da zu sehen sein.
Genau, also du schaust immer und kontrollierst, ob es für 9:16 geht oder im Zweifel gehst du nochmal 2 Meter nach hinten, dass du nochmal mehr Raum hast. Aber es ist schon mittlerweile, würde ich sagen, unabkömmlich, dass du dein Material 9:16 tauglich machst.
Ich meine, wenn du es hast, hast du es und dann kannst du es crossmedial ausspielen. Dann kannst du es bei TikTok hochladen, bei Instagram.
Musst du auch.
Bei Facebook wird du das noch bei Facebook hochgeladen.
Also auch. Aber also es ist halt, wie gesagt, heutzutage ist halt Content King. So, also das ist halt.
Content is king.
Ja, also.
Was heißt das genau?
Naja, also vor ein paar Jahren war es halt, war eine wichtige Sache noch so zum Beispiel B-Rolls-Film. So, weißt du, wenn du jetzt irgendwo.
B-Rolls?
Genau, B-Rolls, das nennst du so Schnittbilder im Prinzip. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel hier reinkommen würde, ey, wir sind hier in diesem Gasthof, dann filmst du hier so ein bisschen die Deko, dann da, dann Getränke. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Aufmerksamkeitsspanne ist bei unter 3 Sekunden. Kein Mensch will mehr irgendein Filmmaterial sehen. Es ist Thema, Thema, Thema. Und du musst in der kürzesten Zeit musst du den Zuschauer gepackt kriegen. So teilweise, oder was heißt, genau, Hooks, das wollte ich gerade ansprechen. So, wir drehen mittlerweile bei fast jeder Produktion oder fangen jetzt an damit, immer geplante Hooks zu machen. Dinge, die auch nicht gut laufen, wo mal was umfällt, wo irgendwas verkehrt ist. So einfach Sachen, wo du den Zuschauer gecatcht bekommst.
Darum geht's, den Zuschauer, den User, den Scroller, dran zu halten, dass er sein Scrollverhalten einmal kurz unterbricht. Ah, was ist da? 10 Sekunden dranbleiben und dann weiter erst.
Und das ist zum Beispiel auch, das muss ich auch noch lernen. So, da bin ich, das ist für mich auch.
Und ich meine, du bist 26, du bist damit aufgewachsen, ne? Wie ergeht's einem Produzenten, der 56 ist?
Ja, mit denen ist es meistens ganz schön schwierig.
Glaube ich.
So, das ist auch sehr, das ist oftmals stur, wenn du mit, ich habe vor ein paar Jahren genau den Fall gehabt, wo es um eine Riesenkampagne ging. Und der Regisseur, der war auch schon eher einer der älteren Schule. Und der hat sich halt so stur gegen 1916 gewehrt und hat es nicht eingesehen und war so. Und am Ende hat unser Hauptakteur, ein großer deutscher Schauspieler, da gestanden und
mit einer Zahnlücke?
Ja, und ja, genau, ja.
Gibt's einige.
und da war genau das Problem, dass der Frame nicht richtig war und entweder war das Produkt im Bild oder das halbe Gesicht, aber nicht das ganze Gesicht und das Produkt, weil es halt falsch geframed wurde. Und da gab es halt Riesenprobleme im Nachhinein. Mhm. Und das ist halt eine Sache, so dass da muss ich auch noch besser werden und so, aber da muss ich auch selber meinen Platz noch finden. Aber
ist ja richtig und wichtig. Ich meine, man muss sich halt weiterentwickeln. Und ja,
auf jeden Fall.
Man muss mit der Zeit gehen, vor allem. Und ich glaube, wir haben es dann doch noch einfacher, mit der Zeit zu gehen, weil wir auch damit aufwachsen.
Auf jeden Fall. Ich finde es ja auch wahnsinnig spannend. So, das macht ja auch super viele neue Türen auf. So, also auch zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, auch mal Videos, also so Musikvideos, komplett auf 1916 zu drehen. Mhm. Und das ist ungewohnt, das ist anders, aber ist auch spannend. Mhm. Aber trotzdem, ich bin aktuell noch Team Oldschool und Breitbild.
Ja, aber auch Team Oldschool muss sich natürlich neuen Themen widmen, neuen Entwicklungen öffnen. Wie beispielsweise AI, der künstlichen Intelligenz. Und das tust du ja auch. Ne? Du gehst ja auch mit der Zeit. Lass uns gerne über das Thema sprechen, wie auch künstliche Intelligenz deine Arbeit verändert und sie auch noch verändern wird und wie es auch jetzt schon der Fall ist. Wie stehst du zur künstlichen Intelligenz in der Filmproduktion?
Ich finde das Thema wahnsinnig spannend.
Und schnelllebig.
Und schnelllebig und beängstigend. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Und es verändert sich auch jede Woche bei mir. So ist es. Wir hatten ja auch vorhin schon drüber gesprochen und ich musste gerade immer an diese Situation denken, als ich mit meinem Kollegen die Apple Keynote geguckt habe zum iPhone 16. Und ich gesehen habe, wie du mit dem iPhone intuitiv durch Fingerbewegung den Look in Live-Bild anpassen kannst und wie krass gut es auch funktioniert. Und das ist natürlich auch übergreifend so, auch wenn man über diesen geprompteten Content, so das ist jetzt natürlich aktuell noch mehr Spielkram, als dass es wirklich Realität ist. Aber dieser Spielkram hat sich innerhalb von einem Jahr so wahnsinnig krass gemacht, so dass wir teilweise in Kampagnen schon durch Unfälle uns dadurch helfen konnten, aktuell schon. Und ich habe gemischte Gefühle, weil ich finde es unfassbar cool, aber es ist natürlich gerade für mein Berufsfeld schon die Frage, ob Firmen in der Zukunft und auch in der nahen Zukunft, also in 5 Jahren, 10 Jahre, also wahrscheinlich eher 5, nicht schon das, was ich jetzt ausübe, ob das nicht gepromptet wird.
Was heißt gepromptet?
Halt generiert, Text zu Bild. Also, dass du
gibst der KI
du gibst, genau,
Stichworte, mach das, das, so soll's aussehen, das bitte einbauen, das sind Prompts.
Genau, das sind Prompts und da gibt's, ich glaube, das ist zum Beispiel auch, das ist ein Beruf, der sich dadurch neu bildet.
Auf jeden Fall, klar.
So, und das ist
aber auch. Aber es kann auch nicht jeder Prompter werden, so.
Genau, so, das ist zum Beispiel eine Sache, ich merke so bei mir, ich habe den Vorteil, weil ich kann der KI ganz genau sagen, welche Brennweite will ich, welche Kelvin-Zahl will ich, welche.
Das geht jetzt schon.
Ja, klar. Und da, das ist natürlich mein Vorteil, dass ich dadurch, dass ich dieses filmische Verständnis habe, kann ich das Bild viel genauer beeinflussen. Aber ich merke auch, ich bin auch kein Prompter. Und ich, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die habe ich für mich entschieden. Ich werde nicht, also meine Zukunft wird nicht darin sein, eine KI zu füttern, nur um Video zu machen und dass eine KI das ausübt. Das ist nicht mein Beruf. So, und da wehre ich mich auch gegen.
Gut, wenn wir in 10 Jahren weitersprechen, heißt es vielleicht, hätte ich mal.
Boah, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. So, also ich glaube,
Ist es nicht naiv, das zu sagen, was du jetzt sagst? Ich will es nicht, weil ich will mein Ding weitermachen. Genau, Verstehe ich total. Ich wollte gerade sagen,
so, also so radikal ist es nicht gemeint, weil wenn man sich jetzt komplett dagegen wehrt, dann hast du verkackt. Und ich glaube, das ist egal in welchem Beruf. Wenn man sich gegen KI wehrt, dann bist du in ein paar Jahren raus. Und ich glaube, oder ich weiß, wie toll das auch ist, wenn ich mir überlege, in meiner Ausbildung alleine Untertitel unter Videos zu setzen. Das war meine Aufgabe als Azubi. Ich habe da Stunden gesessen, Sachen abzutippen, Rechtschreibung korrigieren, die Sachen anzupassen. Das war der Krampf. Untertitel machen war wirklich das Schlimmste für mich. Jetzt mittlerweile, wenn ich das Video habe, drücke ich einen Knopf auf Generieren, gehe eine rauchen und komme wieder und habe meinen Untertitel.
Sogar for free.
In Animationen, in allem drum und dran. Ja. Und das ist eine Sache, wo ich vor ein paar Jahren noch wirklich richtig ackern musste. Oder Sachen freistellen. So bei Fotos freistellen, Haare, alles. Ja. Das war das Schlimmste. Retusche, wenn ich an Retusche denke, gerade im Bereich Video. Sachen Frame by Frame, das war tagelang. Mittlerweile retuschiere ich easy. Wenn ich auch mir angucke, so ich kann sogar Make-up-Dinge bei Frauen im Gesicht, im Video über Schieberegler machen. Das ist alles AI und das sind Tools, die mir mein Leben ungemein erleichtern.
Wissen das deine Auftraggeber? Änderst du was dadurch an deiner, ich meine, du wärst bezahlt durch Tagessätze. So, deine Arbeit wird durch AI, durch diese technischen Möglichkeiten deutlich erleichtert. Haben wir jetzt herausgehört. Dadurch hast du nicht mehr 7 Arbeitstage, sondern nur noch 2. Oder?
Ja.
Oder?
Also, noch wissen das nicht alle. Noch nee, ne? So und, nein, also natürlich erleichtert es mir das in vielen Bezügen und natürlich kann man das auch noch für sich nutzen. So, aber das ist halt wie gesagt das alles, was ich mit der Zukunft auch meine, wo gerade noch keiner genau weiß, wie das weiterläuft. So, also ja, das ist halt alles noch sehr, sehr, sehr ungewiss. Aber aktuell, wie gesagt, aktuell kann man da schon die Sachen sehr gut für sich nutzen.
Ich habe ein Praktikum in einer TV-Redaktion gemacht in Hamburg und da war meine Aufgabe, Vorgespräche, die am Telefon geführt worden sind, für den Moderator zu transkribieren. Heißt, ein dreiviertelstundenlanges Vorgespräch abzutippen. Am Hörer live, mehr oder weniger. Das Gespräch auf 0,25 irgendwie darum mitzutippen. Wenn man besser wurde, auf 0,5. Stunden. Furchtbar. Und dann alles anpassen. Unser Podcast jetzt, da brauche ich nur auf den Knopf drücken, willst du ein Transkript dazu haben, ja oder nein? Ja, fertig, for free.
Und überleg mir, es gibt jetzt gerade zum Podcast, da gibt es im deutschsprachigen Raum, ist es noch nicht so entwickelt, aber da gibt es jetzt schon AI-Tools, gerade für englischsprachigen Raum, der anstelle von so einem Transkript contentfähige Phasen raussucht, die diese Phasen als Reel aufbereitet, als TikTok etc., sodass du automatisiert durch eine AI die dir rausfiltert, okay, was sind Content-Pieces?
Das brauche ich. Ich habe da keine Zeit für und vor allem keinen Nerv drauf, das zu machen. Ja.
Ja, und das sind halt all diese Dinge, aber trotz dessen glaube ich immer, du brauchst den Menschen am Ende dahinter. Du brauchst auch jemanden, der es bedient und wie gesagt, das ist glaube ich auch ein Berufsfeld, so, bevor ich das so machen würde, würde ich nach Husum gehen und die Firma von meinem Vater weitermachen und Kronleuchter bauen. So, dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt eine gute Zeit gehabt mit dem Film, ich durfte die Welt sehen, ich durfte tolle Sachen machen, aber das ist, glaube ich, nicht mein Beruf. Vielleicht sehe ich das in ein paar Jahren anders, aber ich
meine, wir Menschen neigen ja dazu, erst alles zu kritisieren, zu hinterfragen, skeptisch zu betrachten und uns dann daran zu gewöhnen. Streaming. Nee. Mittlerweile in jedem Wohnzimmer kaum noch lineares Fernsehen. Netflix, Amazon Prime, you name it.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, wir sitzen hier gerade in einer Gaststätte. Würde hier ein Roboter an den Tisch kommen? Nein, wir wollen das Menschliche. Der Roboter vergisst aber nichts. Der Roboter kommt immer wieder, der ist 24/7 da. Irgendwann wird man vielleicht sagen, ja, ist so. Du sagtest zu mir im Vorgespräch, die Menschen, die Konsumenten wollen, dass der Film von Menschenhand gemacht ist. Die wollen, dass die Menschen, die da zu sehen sind, Schauspieler sind, Menschen sind. Glaubst du, das ist in 5 Jahren auch noch so? Oder ist denen das nicht scheißegal? Hauptsache, sie bekommen ihre Unterhaltung. Ich weiß nicht, wenn ich auf mich gucke, ich kenne die Schauspieler eh nicht. Wenn die mich unterhalten, ist doch schön.
Ich glaube, da gibt's nicht das eine oder das andere. Ich glaube, das ist ein Spektrum. So. Und ich glaube, dass das sehr individuell ist. Und ich glaube, dass es bestimmt Riesenmassen an Menschen gibt, denen das absolut scheißegal ist. Ich meine, wenn man sich das anguckt, ey, wir sind sowieso schon alle so krasse Roboter mit, ich gehöre dazu, ich bin auch ein absoluter Suchti und lieg manchmal abends stundenlang im Bett und guck mir irgendeinen Scheiß an, so. Und ich glaube, dass es da auch viele gibt, die sagen, drauf geschissen, ob das jetzt gedreht ist oder ob es nicht gedreht ist. Ich glaube aber auch, dass es viele gibt, denen das was bedeutet. So, dass es viele gibt, die Kunst oder auch das von Menschen gemachte wollen. Und ja, ich glaube, wie gesagt, das wird jetzt in die eine Richtung shiften. Es geht ja immer von dem einen Extrem ins nächste. Zum Beispiel, ich nehme Autowerbung gerne als ein Beispiel dafür, weil in den letzten 15, 20 Jahren wurde Auto fast alles gerendert. Du hast jedes Auto hast du an den krassesten Stränden, durch die krassesten Berge fahren sehen. So, dich beeindruckt es nicht mehr, Auto zu sehen, was irgendwo durch die Natur düst. Ja. Weil das wurde alles computergeneriert in einem Szenario. Und mittlerweile wird Auto wieder richtig krass gedreht. Weil die merken so, ey, das kommt nicht mehr an. Diese krassen Autosachen, es wird wieder echt gedreht. Mhm. So, und das wird wahrscheinlich jetzt erstmal wieder rüberschiften und dann, wer weiß, wie sich das entwickelt. So, das.
KI erkennt man ja häufig, es sieht zu perfekt aus.
Ja.
Und vielleicht ist es tatsächlich so eine Möglichkeit, auch mal wieder das authentische, das echte Bild zu sehen, was nicht makellos ist. KI ist makellos.
Ja. Ja, noch.
Das gefällt mir nicht, weil irgendwas fehlt.
Nein, es ist aber perfekt. Aber ich sag dir auch, ey, dieses Unperfekte, das wird bestimmt bald rausgehen. So, das weißt du auch selber mit Stimm-KIs.
Ja, stimmt, die bauen auch Amps ein und Pausen und stimmt. Die ist ja nicht doof, die KI.
Genau. Und
das ist das Problem.
Und weißt du, ich finde das ja auch richtig cool und richtig spannend selber, aber halt auch scary. Aber ich muss da selber auch noch herausfinden. Also das ist bei mir von Woche zu Woche anders. So, ja. Die eine Woche entdecke ich echt so ein neues Tool für mich und spiele da die ganze Zeit mit rum und bin voll am Abflashen. Und in der nächsten Woche gucke ich wieder irgendeine Präsentation und denke mir so, ey, mein Leben ist vorbei. Ich bin am Arsch. Ja. So, das ist
aufregende Zeiten.
Aufregende Zeiten.
In deiner Branche, in vielen Branchen.
In vielen Branchen.
Ganz klar. Barne, vielen Dank für die Einblicke in deine Welt, in deine Anfänge, in deine Entwicklungen, auch in die Zukunft, die wir alle nicht kennen, aber wir werden das beobachten auch bei dir, wie du dich weiterentwickelst. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Gerade wenn wir über diese ganze Musikvideosache, was meine größte Leidenschaft ist, darauf beziehe ich das jetzt mal so ein bisschen. Ja. Weil das ist so noch ein Lebenstraum mit Casper. Mit dem würde ich gerne einen Tee trinken und ein Musikvideo dabei drehen. Das fehlt mir noch und das ist ein großer Traum, weil da bin ich selber großer Fan. Und
warum hat das noch nicht funktioniert?
Das sollte noch nicht sein. Wenn wir auch über das Gesetz der Anziehung reden, ich bin mir sicher, das wird noch passieren. So, ich glaube da ganz fest dran. Ich weiß, dass das noch passiert und ich werde schon noch mal eine Tasse Tee mit dem trinken.
Als ich mit deinem guten Freund Max Richard eine Tasse Tee getrunken habe, hier im Podcast, habe ich mitgenommen, wir hatten das Thema auch, wie ist er an seine großen Produktionen rangekommen, an seine Erfolge. Er sagt, einfach fragen. So, und bei dir nehme ich das Gesetz der Anziehung mit. Es wird schon.
Sehr schön. Auf jeden Fall.
Vielen Dank für deine Zeit, Bane. Das war sehr inspirierend, sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche uns allen ein schönes Jahr 2025. Die Folge geht Anfang des Jahres online. Deswegen, ich freue mich, dass das meine erste Folge in 25 ist. Und ich freue mich, wieder von dir zu hören und wünsche dir alles Gute, Bane.
Danke dir, mein Lieber.